SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema, wenn der Stern Schnuppe wird, ist die deutsche Spitzenküche in der Krise. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. 300 Restaurants in Deutschland sind im vergangenen Jahr vom Guide Michelin mit mindestens einem Stern ausgezeichnet worden. Seit Jahren werden es immer mehr. Deutschland ist ein Schlaraffenland für Feinschmecker. Aber wenige Tage vor Erscheinen der neuen Bestenliste machen seltsame Nachrichten die Runde. Von Köchen, die ihre Sterne zurückgeben, weil sie sich den Stress hinterm Herd nicht mehr antun wollen. Von Fernsehkoch Johann Laff, der sein Sterne-Restaurant schließt, weil er weniger aufwendig kochen will, oder von Spitzenköchen, die über Nacht ihr Lokal aufgeben, weil die Sponsoren die Finanzierung streichen. Was geht da vor sich? Die deutsche Spitzenküche funktioniert, sagen Experten, aber sie scheint immer anfällig für Rückschläge und Kritik. Wie krisenfest ist die Sterneküche hierzulande? Wer will sie? Wofür steht sie? Und muss gute Küche zwangsläufig elitär sein? Darüber reden wir heute. Und ich begrüße Sonja Frühsamer. Sie ist Spitzenköchin in Berlin. Zusammen mit ihrem Mann hat sie sich 2014 im eigenen Restaurant Frühsamers einen Michelin-Stern erkocht. Frau Frühsamer, in ein paar Tagen kommt der neue Guide Michelin für Deutschland heraus. Da werden dann wieder Sterne verteilt und genommen. Wie ist das? Ist man da ein bisschen nervös? Behalte ich meinen Stern? Oder könnte da vielleicht doch was schiefgehen?
Na, ein bisschen nervös ist man natürlich immer irgendwie, aber ich denke immer, man weiß selber am besten, wie das Jahr so war und ob man starke Schwächen oder was auch immer hatte. Und deswegen hoffe ich, dass wir ihn behalten.
Guckt man so ein bisschen auch auf die Konkurrenz oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen?
Na, die Konkurrenz ist immer interessant, was passiert. Also es ist natürlich das Allerinteressanteste. Gerade in Berlin gibt es jetzt ein neues Zwei-Sterne-Haus oder was auch immer. Also das ist, ja.
Was bedeutet Ihnen der Stern? Macht er Sie stolz? Ist er Motivation? Ist er vielleicht auch Bürde irgendwie?
Ja, der Stern ist die höchste Auszeichnung, die man als Koch kriegen kann, bin ich der Meinung. Also für mich ist es die größte Auszeichnung und ich freue mich jeden Tag darüber.
Das ist gut.
Ja, und das ist, macht halt einfach viele Sachen auch einfacher. Mhm. Und man ist halt natürlich auch ein bisschen mehr wert und wird mehr geschätzt. Also das hat schon sehr viele Vorteile.
Das können Sie uns gleich ein bisschen genauer erzählen, was da mit dem Einzelnen verbunden ist. Mein zweiter Gast, Franz Keller, ist Sternekoch und ich glaube, man kann das sagen, ein Urgestein der deutschen Spitzengastronomie. Er hat bei Kochlegenden wie Paul Bocuse und Jean Duclos gelernt, dann angefangen im Hausbetrieb, dem Schwarzen Adler in Oberbergen im Kaiserstuhl, danach Chefkoch im Schlosshotel Bühlerhöhe, dann mit eigener Adlerwirtschaft in Hattenheim im Rheingau. Und Herr Keller, irgendwann haben Sie einen Brief an Michelin Deutschland geschrieben und denen mitgeteilt, dass Sie in Zukunft lieber ohne Sterne kochen möchten. Sie haben mit der Sterneküche gebrochen. Warum eigentlich?
Ja, da waren ja noch ein paar andere Stationen dazu.
Ja, ich kann die gar nicht alle aufzählen.
Und das mit den alten Chefs ist ja auch schon urlange her. Ich würde mal so sagen, die Sterne braucht man als junger Mensch schon, wenn man anfängt, um sein Zielpublikum zu bekommen. Und das ist auch wirklich meiner Meinung nach auch immer noch die wichtigste, sagen wir mal, Auszeichnung, wenn man anständig kochen will und davon auch versuchen möchte zu leben. Ich hab's natürlich genossen, weil meine Mutter hatte ja schon den ersten, das war schon mal ein ganz leichter Einstieg. Und dass ich den zweiten gleich nach einem halben Jahr bekommen habe, war natürlich sensationell. Aber irgendwann hatte ich die Faxen dick, weil ich habe mich ja verkracht mit meinem Vater, mit meiner Familie, hatte alles große Pläne, nur keine Kohle und habe wirklich alles da rein investiert. Mich hat nichts anderes interessiert, wie die Trophäen, also wie im Michelin, Goemio, immer ganz oben sein. So ganz ähnlich wie noch einer, den ich sehr gut kenne, der Eckhard Witzigmann heißt in der Zeit. Und uns war das wirklich egal. Wir wollten einfach nur die Besten sein. Und alles wirtschaftlich hat uns im Grunde genommen nicht interessiert. Mhm. Und da ich nix im Hintergrund hatte, weder ein Hotel noch eine Familie noch einen Sponsor, habe ich einfach Tag und Nacht gearbeitet und bin hinten und vorne nie rumgekommen. Und irgendwann, nachdem ich auch sehr viel Geld verdient habe beim Grundig, aber die richtigen Voraussetzungen.
Also Schlosshotel Bühler,
ja. Aber nicht die richtigen Voraussetzungen dazu hatte, weil die haben die ganze Kohle schon in den Bau gesteckt und hatten nachher kein Geld mehr fürs Personal. Und wenn ein Fabrikant ein Lokal oder ein Gastronomiebetrieb aufmacht, der keine Ahnung von dieser Branche hat, hat man da schwer zu kämpfen, dem beizubringen, dass es eben nicht nur um den blauen Marmor geht und die tolle Bettwäsche, sondern auch um den Service. Und den Service machen Menschen und die kosten Geld. Und da hat es dann dran gescheitert. Und aus diesem Grund habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt habe ich die Faxen dick. Ich will jetzt normal und anständig kochen. Und ich konnte es mir auch leisten, weil ich im eigenen Haus war, weil ich keine Pacht und nichts bezahlen musste. Und dann habe ich stur mein Programm durchgezogen, habe ungefähr 5-6 Jahre gebraucht, bis die Leute kapiert hatten. Ich habe ja noch nicht mal nur eine Vorspeise oder Hauptgericht. Ich habe einen Preis gemacht. Sucht euch aus, was ihr wollt, aber es kostet immer 29 Mark. So habe ich angefangen.
Ich höre bei Ihnen raus, Herr Keller, Sie haben den Sternen schon einiges zu verdanken.
Natürlich haben wir alle. Wir brauchen ja auch die Kritiker. Wir brauchen auch die Medien. Wir brauchen auch die Zeitungen. Wie soll man uns sonst finden? Sonst ist es ein furchtbares Kämpfen über Jahrzehnte, um da wirklich über eine gewisse Schwelle zu kommen. Und wir haben noch das andere Problem in Deutschland. Das ist, dass die Deutschen keine Kohle ausgeben wollen fürs Essen. Und dass das Essen furchtbar billig ist in Deutschland und deshalb auch im Allgemeinen immer schlechter wird.
Darüber reden wir gleich noch. Ganz ausführlich,
ja,
Herr Keller.
Ja.
Ganz sicher. Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, dass Sie heute, also mittlerweile einen Bauernhof, den Falkenhof im Rheingau-Taunus-Kreis bewirtschaften. Also so ziemlich das Gegenteil von dem machen, was Sie früher gemacht haben.
Ich koche immer noch.
Ja, Sie kochen immer noch, aber ganz anders als beispielsweise am Schlosshotel Bühlerhöhe oder bei anderen Stationen. Also da haben Sie Ihren Frieden gefunden und Sie hadern da auch gar nicht mit Ihrer Entscheidung, sich von den Sternen.
Nee.
Na, wie soll man sagen?
Nee.
Nicht. Gut. Der Dritte in der Runde.
Ich habe es sehr frühzeitig gemacht, ja.
Ja, der Dritte in der Runde hier heute im Forum. Peter. Er ist Journalist, auch Gastrokritiker und Autor vor allem vieler Bücher zu kulinarischen Themen, zum Beispiel einer Kulturgeschichte der deutschen Küche oder gerade erschienen im Beck Verlag einer Kulturgeschichte der französischen Küche. Herr Peter, wenn Sie das so hören, das Ringen um die Sterne und mit den Sternen, ist ja die Frage, bemisst sich gute deutsche Küche vor allem an Etikette und Auszeichnung?
Ich würde sagen, lange Zeit schon. Wir hatten in Deutschland, haben es teilweise ja nach wie vor ein gebrochenes Verhältnis zu unserer traditionellen einheimischen Küche. Also mal jetzt ganz ehrlich gesagt, wenn irgendwo steht, bürgerliche deutsche Küche, dann heißt das meistens, dass das Tütensoßen sind und
ist das
Tiefkühl.
Der,
ja? Ja, so ist die, das ist die Realität, ganz ehrlich. Ja. Und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her, wenn du da irgendwie Kohlrabi oder Schwarzwurzeln wolltest, in einem deutschen Gasthaus hast du das nicht gekriegt, vielleicht beim Franz Keller, aber ansonsten musste man in die Sterne-Gastronomie gehen. Das heißt, ja, ich verstehe auch, dass Ihre Generation, Herr Keller, die Generation Witzigmann, einfach voller Sehnsucht nach Frankreich geschaut hat, wo ein wahnsinniges Kochsystem etabliert war, wo im Grunde auch alle Stufen des Kochens, von dem einfachen Bistro bis zum Top-Restaurant da war. Aber man muss natürlich auch sagen, das Bewertungssystem des Michelin atmet noch ein bisschen den Geist des 19. Jahrhunderts, ist ja dann entstanden in den 30er Jahren, eigentlich 1930er Jahren. Und es geht im Grunde ganz stark von einer Schulküche aus. Und jetzt haben wir auf einmal so eine Kreativitätsküche. Und das macht es nicht ganz leicht, wie man damit umgehen. Ja, also genau, wie man das bewerten soll sozusagen,
Herr Peter,
nach den alten französischen Schulnoten.
Darf ich Sie noch ganz kurz fragen, damit wir wissen, wo in etwa so die Reise hingeht bei Ihnen? Sind die Michelin-Sterne überflüssig, weil Sie sagen, sie sind vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß? Gehören sie abgeschafft?
Nein, ich bin absolut nicht der Meinung, es muss eine Wertung für Exzellenz geben. Und ich finde auch, also ein großes Manko der deutschen Küche war, dass sie sozusagen lange Zeit keine Leuchttürme der Qualität hatte. Und die Leute haben das ja immer noch im Kopf. Deutsche Küche ist halt Eintopf und Kartoffelbrei und so etwas. Und es muss Leuchttürme geben. Und das ist ein super Bewertungssystem, das ja auch international etabliert ist. Es ist ja in verschiedenen Ländern bis Japan und so weiter. Aber es tauchen halt eine Menge neuer Bewertungssysteme auf. Ich darf an Genussführer von Slow Food zum Beispiel erinnern, die jetzt gar nicht so nach Punkten werten, sondern die im Grunde auch die Stimmigkeit mit einbeschließen. Also ein gewisses Manko des Michelin-Führers ist doch, dass viele von uns jetzt nicht nur wegen der puren Qualität der Speise ein Restaurant besuchen, sondern vielleicht auch wegen der Innenarchitektur, wegen der Einrichtung, sogar wegen des Publikums, wegen der Art, wie die Gastfreundschaft stattfindet. Der Michelin reagiert allmählich darauf, aber er ist nicht der Meinungsführer sozusagen, diese neuen Sachen einzuführen.
Ho, Frau Frühsamer, haben Sie das gerade gehört? Was meinen Sie dazu? Verschlingt bei Ihnen die Einrichtung mehr als das eigentliche Produkt, die Essenszutaten?
Na, ich weiß es immer nicht, das ist immer alles nicht so ganz klar. Theoretisch ist es ja so, dass der Michelin das bewertet, was auf dem Teller liegt. Jetzt sagen andere Stimmen, okay, wenn du kein Silber hast, dann funktioniert es sowieso nicht, oder wenn du die Einrichtung und so weiter. Und ich denke ja immer, es sind ja alles nur Menschen, und je nachdem, wie sie aufstehen, wie sie ins Restaurant kommen, so ist die Grundstimmung, und so geht es dann halt weiter, was man isst. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das ist ja, das sind ja alles Individuen, die...
Also ich denke, dass ein professioneller Restauranttester, wenn er halbwegs fair ist, und ich glaube, die meisten sind fair, sich da auch ein bisschen zurücknehmen kann und das vielleicht auch ein bisschen spürt, heute habe ich einen grantigen Tag, aber das lasse ich jetzt nicht in dem Lokal aus.
Ja, das denke ich schon auch, aber es ist nicht fassbar. Es ist ja genauso wie man ein Bild betrachtet, der eine sagt es so, der andere sagt es so.
Das ist wie eine Theaterkritik. Und genau. So. Also es gibt ja diese schöne Definition, Restaurantkritiker sind subjektiv informiert. Das heißt, sie haben eine Grundinformation, aber sie müssen subjektiv. Und wenn sie es nicht subjektiv machen, dann, liebe Frau Frühsamer, ist es auch oft für den Leser ziemlich langweilig. Ich meine, man vergisst oft bei der Restaurantkritik, dass die natürlich nicht nur für die Köche gemacht ist, sondern sie ist auch ein journalistisches Produkt. Es gibt das Interesse der Zeitung, dass man diese Sparte oder Kolumne liest. Und sie muss leserlich sein. Es gibt zum Beispiel nichts Langweiligeres. Man merkt das, wenn man so Werbeprospekte anschaut, wo so ein Lokal nach dem anderen durchgelobt wird. Und dann sind auch immer noch die Fotos mit Kirschtomaten und Shrimps und so
weiter. Aber es gibt auch nichts Schlimmeres wie den zum Beispiel Goemio, wenn dann über die Kleidung der Chefin referiert wird.
Das ist eine Zumutung.
Ganz böse Sachen dabei rauskommen. Ja. Und da hört es bei mir auf. Da habe ich oft schon Krieg gehabt mit den Jungs. Und es war mir auch egal und auch richtig. Ich noch mal eins dazu sagen. Ich möchte kein Restaurantkritiker sein, weil das hat was mit Emotionen zu tun. Und der eine reagiert so, der andere reagiert so. Und ich denke halt leider, dass sehr, sehr viele Äußerlichkeiten eine Rolle spielen müssen und auch tun. Ja. Und das ist so schwer, das in eine Kritik zu fassen, die einigermaßen, also praktisch auch noch in ein System reinpasst, mit Punkten oder mit Sternen und mit was weiß ich was. Das ist ein furchtbares Unterfangen. Wir brauchen das. Aber wir haben heute natürlich auch mit diesen Foren, wo wirklich jeder Depp, der noch nicht mal ein Kalbfleisch vom Schweinefleisch unterscheiden kann und dann eine Kritik da reinschreibt. Also das gucke ich mir seit Jahren schon gar nicht mehr an, weil ich habe keine Lust, mich zu ärgern.
Herr Keller, Sie kritisieren ja, Herr Keller, nicht nur diejenigen, die das Essen bewerten, sondern, so habe ich neulich das in einem FAZ-Interview mit Ihnen gelesen, das war ein ziemlich zorniges Interview, fand ich, auch diejenigen, die da hinterm Herd stehen. Sie sagen, in der Sterneküche geht es heute eigentlich nur noch um Oberflächliches. Sie verkauft Illusionen.
Ja, wir sind, sagen wir mal so, wir sind ganz oft zu weit gegangen, auch wir. Zu meiner Zeit, wo ich mit 2 Sternen rumgereist bin, haben wir verrückterweise 12-13 Gänge gemacht. Die hat keiner geschafft. Oder wenn man die hinterher gefragt hat, haben sie sich noch an 3 Sachen erinnert. Dann hat's umgeschwenkt. Heute hat man auf einem Teller 9 Sachen, kriegt die erklärt großartig vom Kellner. Und wenn der weg ist, hat man schon wieder die Hälfte vergessen, hat nur von jedem ein kleines Stückchen. Also wir neigen einfach aufgrund dieses Drucks, den wir haben, zu Übertreibungen und wollen natürlich dem Gast das Maximum bieten, was wir haben, was wir können. Und es ist wirklich, wir müssen eine Normalität da reinkriegen. Und das ist das Problem in Deutschland. Essen, gut essen, ist nichts Normales. Es ist was Außergewöhnliches. Ja. Und da kommt mein Zorn her. Ich kann nicht das ganze Woche lang Fast Food in mich reinschieben oder was weiß ich was oder einen Döner oder was. Und dann gehe ich einmal anständig essen oder ich koche einmal anständig. Da kommt meine Wut her. Mhm. Und ganz einfach schon wieder mit den Preisen. bei uns sind die Lebensmittel so billig wie nirgends wirklich in ganz Europa. Und das färbt leider ab. Und wenn mal einer hingeht, fragen Sie mal die Kollegen, wenn die dann das Menü plötzlich auf 90 oder 120 Euro machen, was immer noch unterm Preis ist. Ich vergleiche dann immer mit dem Cappuccino auf der Autobahn für 4,20 Euro im Pappbecher. Mhm. Dann wissen Sie, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und das ist unser Problem. Mhm. Unser Problem sind nicht die Kritiker, sondern unser Problem ist dieses sparsame Denken mit Genuss und Lebensmitteln. Da kommt es alles her. Und deshalb drehen wir uns im Kreis. Und deshalb kostet selbst, wenn einer eine sensationelle Pizza macht mit den besten Zutaten, der kriegt einfach nicht mehr wie 7 oder 8 Euro dafür. Oder er geht kaputt. Mhm. So sieht's aus.
Kommt meine Wut her. Ich möchte ein Stichwort aufgreifen, Herr Keller, das Sie eben genannt haben, Druck. Sie haben gesagt, also natürlich, wenn man einen Stern hat, dann ist man natürlich bemüht, den Kunden immer das Allerbeste vom Besten zu bieten. Ja. Und das ist ja, das hört man ja oft, Sterneküche ist Stressküche. Und Frau Frühsommer, vielleicht erzählen Sie mal, wie war das 2014, als Sie plötzlich den Michelin-Stern hatten? Sie stehen ja seither quasi unter ständiger Beobachtung. Ne? Also kochen ohne das Denken an den Stern oder den möglichen Verlust, geht das überhaupt noch? Oder kochen Sie anders mit Stern als ohne?
Das hat sich nicht viel geändert. Also ich meine, wir hatten ja auch irgendwie so 3 Jahre 17 Punkte und keinen Stern. Und dann dachte ich irgendwann, das ist ja auch interessant. Dann kommt man vielleicht zu uns, weil man wissen will, okay, wieso, weshalb, warum. Dann habe ich überlegt, dass es vielleicht auch irgendwie der Tennisclub ist, in dem wir kochen. Aber dann war das eine riesengroße Überraschung, dass wir den Stern doch gekriegt haben. Und wir kochen so, wie wir kochen können. Und ich sage auch immer, ich möchte nicht kleinteiliger werden und ich möchte nicht zu dritt anrichten, damit es noch irgendwie heiß auf den Teller kommt. Und also ich finde, Kochen macht Spaß. Und deswegen, also ich, für mich ist es ein Luxus, wenn man so ein Restaurant hat, dann hat man noch so viele andere Sachen. Ja. Dann ist es einfach ein Glück, wenn man Zeit hat zum Kochen. Und den Spaß, den möchte ich auf den Teller bringen. Also das ist so. Ja,
und auch den Spaß erhalten dabei.
Ja, genau. Und ich finde aber, dass die Restaurants und das, also jedenfalls in Berlin, ich denke auch überall, sind viel besser geworden. Es ist auch eine andere Preisspanne.
Es verändert sich viel.
Wir haben das ist also, was man in Frankreich Bistronomie nennt. Das heißt, junge Köche, die eigentlich in der Spitzengastronomie gelernt haben, aber darauf verzichten, ein Top-Sterne-Restaurant zu haben, sondern weniger, aber sehr gut gemachte Gerichte, die auch mal wieder Anleihen in der deutschen Küche, also auch mal wieder Königsberger Klopse, was es ja irgendwie gar nicht mehr in der Spitzenküche gab, sozusagen. Und nochmal die Spitzenrestaurants. Also es gab eine Zeit, du konntest nur ins Spitzenrestaurant gehen, wenn du deutsche Regionalküche wolltest.
Das stimmt.
Und das ist vorbei. Man kann heute, was weiß ich, also das Tantris, ne, hat er in seiner ersten Speisekarte damals in München geschrieben, wir verwenden nur frische Gemüse. Wow. Haben alle gestaunt, dass man sowas macht und nicht Dosen aufmacht. Das mit dem Trick, der langt heute nicht mehr. Ja,
also wir haben die Prinzessböhnchen damals extra hart gekocht, damit jeder Depp gemerkt hat, sie kommen nicht von Bassermann aus der Dose. So ist es nämlich.
Ganz einfach.
Super, genau. So, Herr Keller, jetzt möchte ich aber doch trotzdem noch mal fragen. Wenn es um Alternativen zur Sterneküche geht, dann ist ja oft die Rede von einfacher, natürlicher, ehrlicher Küche. Also ein paar Beispiele. Fernsehkoch Johann Lafer hat vor kurzem sein Sterne-Restaurant geschlossen. Er sagt, er will zurück zur einfachen Küche. Sie, Herr Keller, haben ein Buch geschrieben, Vom Einfachen das Beste, warum ich Bauer werden musste, um den perfekten Genuss zu finden. Ihr Verlag hat sogar noch einen Stempel aufs Cover gedrückt, ein Sternekoch greift an. Das würde ja bedeuten, Herr Keller, dass die Sterneküche...
Ich wehre mich immer gegen den Sternekoch. Den habe ich doch schon vor 22 Jahren abgegeben.
Gut, dann lassen wir die Sterne weg.
Ich will keinen. Mehr.
Gut, aber das würde ja bedeuten, dass die Sterneküche all das nicht ist. Einfach, natürlich, ehrlich. Ist da was dran oder nur böse Unterstellung?
Nein, das ist eine Übertreibung, schlicht und einfach, um die Leute zu rütteln. Ich gehe natürlich gern in Läden, die auch Sterne haben und ich gehe da essen. Aber ich weiß auch, dass es inzwischen schon Firmen gibt, die ihren Leuten verbieten, in Sterneläden zu gehen, weil es zu teuer ist. Und ich denke, wir sollten uns alle irgendwo langsam, aber sicher verabschieden von allen möglichen Systemen. Die Kollegen sollen nicht denken, sie müssen in die Kategorie reingehen.
Ja.
Es fängt langsam an. Wir kriegen in der Breite gute Produkte. Fleisch ist halt ein bisschen schwierig, deshalb mache ich selber. Aber das gibt es und man muss Selbstbewusstsein haben und witzige neue Konzepte machen. Und da kann man auch essen gehen. Es gibt auch Sterneläden, da kriegst du nur ein Menü. Basta, passt oder passt nicht. Wenn du nicht zum richtigen Zeitpunkt da bist, dann kriegst du nichts mehr. So Sachen finde ich gut, weil dann kann man auch hinter den Kulissen richtig toll kochen und muss nicht wahnsinnig viel vorhalten. Und das muss kommen, neue Dinge, neue Konzepte. Ich sage ja nur immer, hängt nicht irgendwie am Leim und versucht krampfhaft dahin zu kommen. Wir müssen alle noch leben, unser Personal will auch leben. Wir müssen uns konzentrieren, wir müssen uns spezialisieren, auch in den Sterneläden. Und das läuft auch schon mit vielen jungen Leuten. Ne? Da bin ich mir ganz sicher.
Herr Peter. Ich wollte da vielleicht noch was ergänzen, weil Sie sprechen mir da wirklich aus der Seele. Sie, liebe Frau Frühsamer, haben gesagt, sozusagen, wenn man jetzt kein Silberbesteck oder so anschafft, dann geht es gar nicht. Also einfach mal diesen Gedanken geäußert. Das hängt natürlich, glaube ich, stark davon ab, welches Publikum man hat. Ob man vielleicht auch ein bisschen eher traditionelles Publikum hat, dass das sehr gutiert.
Naja, ich glaube ja, der Gedanke hängt in der Luft, aber er stimmt nicht.
Er stimmt nicht, genau.
Er stimmt nicht.
Und wer wirklich prominent werden will, also in unserer heutigen Mediengesellschaft, ist natürlich eher der, der sich traut, Tabubrüche zu inszenieren. Also ich darf nochmal an das berühmte Noma in Kopenhagen erinnern. Die haben sich ja hingesetzt und haben gesagt, wir wollen bewusst ein antibürgerliches Lokal. Es soll so weit wie möglich von einem Französischen entfernt sein. Das heißt, wir schaffen mal das Porzellan ab, wir schaffen die Tischdecke ab, wir schaffen sogar den Ober ab, weil die Köche die Sachen selber rausbringen. Genau das ist natürlich eine Sache, wo die Journalisten drauf angesprungen sind. Also das 100. Silberbesteck ist nichts, über das man schreibt sozusagen. Das freut einen. Ich liebe so schön eingedeckte Tische. Aber der Trend geht eigentlich zu Frechheiten und gewagten Sachen.
Ja, selbst der Michelin in Frankreich wird ja jetzt modern. Und die brauchen ja immer ein paar Jahrzehnte länger, um zu begreifen, wenn was passiert.
Lord-Siegelbewahrer da.
Wir haben immer gesagt, früher, als wir noch in Frankreich waren, und wenn du mit den großen Köchen sprichst, es muss eine Kategorie geben, wenn so ein Kerl wie der Bocuse, das ist ein Monument historique, so nennt man das bei den Franzosen, dann sollen sie halt eine Klasse drüber machen und fertig, weil die Japaner und die Chinesen kommen da dann immer noch 20 Jahre dahin. Ne? Und das hören die jetzt alles auf und wollen jetzt auch modern sein. Die wollen auch modern sein, weil sie gemerkt haben, dass sie langsam auf dem absteigenden Ast sind, weil sie keiner mehr ernst nimmt, weil nichts passiert.
Ja. SWR 2 Forum. Heute geht es um die Situation der Sterneküche in Deutschland. Kochen mit Stern ist ein anstrengender, ein Stressjob. Die Frage ist, zahlt sich das Malochen am Herd dann auch irgendwann aus? Herr Peter, da habe ich mich gewundert, als ich jetzt mehrfach auch von prominenten Spitzenköchen gelesen habe, ein Sterne-Restaurant zu führen, das ist meistens unterm Strich ein Nullsummenspiel. Was macht es so schwer?
Naja, wir haben ja schon ein bisschen das Beispiel Frankreich angesprochen. Da ist es ja vielleicht noch etwas besser durchexerziert worden, obwohl die französischen Lokale noch viel höhere Preise nehmen können. Aber wir haben ja auch in Frankreich berühmte Beispiele. Alain Sanderan zum Beispiel in Paris, der vor Jahren auch seine 3 Sterne zurückgegeben hat. Und wenn man sich genau umschaut, also als ich jetzt dieses Frankreich-Buch geschrieben habe, habe ich mir ja einige 3-Sterne-Lokale angeschaut. In Paris klappt es natürlich, da sind die Dinger voll, weil Geld da ist. Aber in der Provinz war oft mein Eindruck, dass das 3-Sterne-Restaurant sozusagen nötig ist, um die Prominenz zu haben. Aber es klappt nur, wenn du ein Wirtschaftsimperium darum machst. Das heißt, du musst noch Kochkurse geben, du musst irgendwelche Kochmützen verkaufen, Werbesendungen schalten, am besten noch nach Japan fliegen und Beratung machen. Das heißt, dass
gleich auch noch ein Restaurant haben.
Ja, eine Restaurantkette und eine Confiserie-Kette noch dazu, genau. Das heißt, es ist teilweise ein fast seltsamer Leerraum. Es ist wahnsinnig aufwendig, dieses Lokal zu halten. Es ist oft auch wirklich nicht gut gefüllt. Aber du brauchst es, um sozusagen diese ganze Werbung drum. Es ist ganz selten geworden, dass man noch auf Top-Restaurants stößt, die nur das Restaurant und sonst nichts
drumherum. Kennen Sie das, Frau Frühsamer, kennen Sie das? Trägt sich Ihr Restaurant von allein oder sind Sie auch auf andere Einnahmen, auf Sponsoren möglicherweise angewiesen?
Also unser Restaurant trägt sich, aber wir arbeiten natürlich auch beide mit und haben natürlich auch mitgezogen, sage ich mal, und bieten nur noch ein 5-Gang-Menü mit natürlich Alternativen zu jedem.
Wie viel kostet Gang. Das bei Ihnen so ungefähr?
99 Euro.
Ja, das ist auch noch ein...
Und wir wollten auch nicht so teuer sein, sondern wir sind in einem Tennisclub und wir wollen für alle da sein. Man kann bei uns mit Jeans kommen, mit dem Hund und mit den Kindern. Also das ist so...
Sehr wichtig in Berlin mit dem Hund kommen.
Ja, mit der ganzen Familie. Also das ist ja einfach das Schöne. Und dann ist es natürlich ein anderer Einkaufspreis, wenn man mehr planen kann, wie Sie schon vorhin gesagt haben. Das machen ja jetzt auch ganz viele. Und ja, der Kostenfaktor, okay, man selber rechnet keine Stunden, aber das macht man ja auch nicht bei den Sachen, die man gerne macht. Das ist ja.
Wir beuten uns ja auch gerne selbst aus und solange Spaß macht, ist das ja auch okay.
Ja.
Nur Frau Brüsamer, ist natürlich Ihr Restaurant auch nicht in der Provinz, sondern eben in Berlin. Ich will ein anderes Beispiel nennen, das wirklich Schlagzeilen gemacht hat vor einem halben Jahr. Da musste das 3-Sterne-Restaurant La Vie in Osnabrück quasi über Nacht schließen, obwohl das Haus ja auch sehr gut lief. Der Grund, der Sponsor im Hintergrund, das war ein Stahlkonzern, der hat die finanzielle Unterstützung gestrichen und seitdem gibt es die Diskussion, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das ein rein deutsches Phänomen ist, aber wie rentabel ist eine deutsche Sterneküche überhaupt? Funktioniert sie generell nur als Zuschussgeschäft?
Ich glaube, man muss den Unterschied natürlich auch machen zwischen 3 Sterne, was ein ganz anderes Preisniveau ist. Mit 1 Stern kann man, glaube ich, wenn man tüchtig ist und in einem Umfeld mit vielen Stammgästen durchaus seinen
so
Gewinn erwirtschaften.
Wir leben von unseren Stammgästen, sagen wir
auch. Ist ja toll auch. Das ist ja auch das Problem, was wir vorhin angesprochen haben. Also diese 12-Gänge-Menü und so, spannend. Aber die meisten Leute gehen da genau einmal hin. Und das war's dann auch.
Und dann können sie mitreden.
Ich meine, ich finde es natürlich schon sehr, sehr spannend, dass eben sich allmählich Spitzenköche auch darum kümmern, eben diese anfällige Alltagsküche, also unsere schlechten Fastfood-Imbisse, also wie zum Beispiel Alain Ducasse in Paris ja auch ein paar Bistros übernommen hat, traditionelle, und die führt, ja, und dafür sorgt, dass es traditionelle Gerichte gibt. Also zum Beispiel dieser Fall Lafer, das habt ihr vor einigen Jahren gesprochen, als er nach Jahren in Deutschland dann auf einmal ein steirisches Heimatkochbuch aus seiner Heimat veröffentlicht hat. Und dann auf einmal gemerkt hat, das brummt. Ja, wenn man heute in die Steiermark fährt, also er hat mir erzählt, dass als er da wegging, das war eine ärmliche Gegend, er wollte nur raus, wo es ein bisschen schicker ist. Und jetzt, da werden dort jede Menge neue Tasting Rooms für Wein aufgebaut. Es ist eine kulinarisch boomende Landschaft, die genau damit lebt, dass sie so auf dieses regionale und nicht unbedingt Sterneniveau.
Regionalität, geht. Nachhaltigkeit, das sind ja so die entscheidenden.
Und das Bäuerliche. Ja, und das ist natürlich das Moderne auch an Ihnen. Also Sie sind ja sozusagen, Herr Keller, auch hier wieder, was die Hipster-Generation Ihnen nachmacht, so Urban Gardening, das haben Sie sozusagen jetzt auch wieder voraus.
Und ich finde halt gutes Handwerk. Und ich glaube, wenn jemand gut kocht, dann ist der Laden voll. Das ist so. Wir sind im letzten Jahr aufs Land gezogen und haben jetzt natürlich neue Nachbarn. Und das ist natürlich toll, wenn man die Nähe zu den Produzenten hat und die Kuh vorher gesehen hat, die dann auf den Teller kommt und wie die aufwächst und so weiter.
Das ist wirklich schon toll. Macht sich natürlich, auch wenn das gar nicht geplant ist, wunderbar auch als Nebenwerbeeffekt, dass man solche Geschichten erzählen kann und vielleicht auch mal auf die Karte druckt, dass unser Schweinefleisch kommt vom Bauer so und so aus diesem Ort und so.
Das ist toll, wirklich, natürlich. Aber damit kann man sich auch unterscheiden.
Ja, genau.
Und das heißt doch auch, es ist also doch vorstellbar, eine deutsche Spitzenküche, die sich etabliert, sag ich mal, die nicht von außen gesponsert oder bewertet werden muss. Also das ist ja die Frage, was sind die Alternativen zum Michelin-Stern, zum Gourmillot, zu den Empfehlungen des Feinschmeckers, was auch immer. Herr Keller war es, glaube ich, Sie sagten mir vor der Sendung, Frau Frühsamer, hören Sie mal weg.
Ja.
So. Touristen zieht es in die Sterneküche, die Kenner gehen längst anderswo hin.
Wo gehen die? Ja, das ist übertrieben. Ja. Das ist übertrieben. Ja. Wir bekommen beides, wenn wir einen Stern haben. Und wenn wir jung sind und anfangen, brauchen wir das auch. Mhm. Also wenn ein Kerl ambitioniert ist, bei guten Leuten gearbeitet hat, in einem 2- oder 3-Sterne-Laden und sagt, Mann, da möchte ich hin, ich möchte das auch selber machen. Mhm. Dann braucht er auch diese Kritik. Und du kriegst dann auch, je mehr Sterne, das du hast, umso mehr kriegst du internationales Publikum auch, die herkommen. Es gibt Leute, die wirklich in die Region kommen, weil sie eben in diesem Laden essen wollen. Mhm. Und das habe ich schon in Lyon damals gemerkt. Mhm. Wir haben damals, wenn die Journalisten aus Paris kamen, haben wir die immer eingeseift gemeinsam. Der eine, der kam zum Bocuse, dann hat er gesagt, du musst aber 3 Tage hier bleiben. Dann hat er den einen Tag richtig eingeseift und am nächsten Tag auf dem Markt abgegeben an den Nandro, an den Léon de Lyon. Wir haben die weitergereicht. Und
das ist super,
Das hat das hat auch etwas gebracht, weil dann hieß es plötzlich, Lyon ist ein Centre de la Gastronomie. Die haben immer mit Paris gekämpft. Also die Franzosen und die Pariser, das sind ja zweierlei Menschen. Und Paris wird immer angefeindet von der Provinz. Und die wollen immer besser sein. Und da habe ich gemerkt, je mehr Kollegen auf einem Raum sind oder je mehr gute Küche kochen in einer Gegend, umso besser geht's ihnen auch. Weil dann kommen auch speziell die Leute und es ist nicht langweilig. Du musst nicht nach Eugénie-les-Bains, wirklich am Hintern der Welt und da gibt's nur einen Drei-Sterne-Laden und dann 300 Kilometer wieder nichts mehr. Ne? Das ist schwierig.
Also es führt ja auch wirklich oft, also vielleicht jetzt nicht in den Großstädten so sehr, aber so in kleineren Orten dazu, dass das Lokal eben dann auch eine Struktur schafft. Dann entstehen jede Menge Pensionen, dann ist halt der Metzger am Ort, wird dann auch irgendwann prominent. Es gibt einen wirklich guten Bäcker und so. Also da gibt es gerade zum Beispiel in Italien gibt's Beispiele, wo also fast verlassene Dörfer der Toskana auf einmal eine Blüte durch zwei gute Trattorien erlebt haben.
Ja, klar. In Hattenheim gab es vorher keine Kneipe und da gab es nur eine und das war der Krug. Und jetzt gibt es das Bermuda-Dreieck.
Okay.
Der Krug, Kronenschlösschen und die Adlerwirtschaft. Okay. Und das alles 100 Meter auseinander. Das nennt man Bermuda-Dreieck.
So, wir müssen über ein Stichwort reden. Wertschätzung. Wertschätzung, das fiel jetzt schon ziemlich häufig. Dieser Begriff, Köche verdienen nicht viel Geld in Deutschland. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Restaurants haben wir festgestellt, sind nicht immer, aber doch oft, zumal in Deutschland, abhängig von Sponsoren, tragen sich nicht immer allein. Andererseits, und jetzt gehe ich mal in Vorlage, ich finde doch, Küche, Kochen, das wird doch eigentlich ganz schön viel beworben in Deutschland. Es gibt einen Dauerboom an Kochsendungen, Spitzenköche brutzeln da auf allen Kanälen. Die deutsche Spitzenküche hat ein Gesicht, jeder kennt sie, sie ist volksnah, locker, cool. Eigentlich darf man sich doch nicht beschweren. Wie sieht's denn aus mit der Wertschätzung?
Och, ich finde, man wird sehr wertgeschätzt als Koch. Man kriegt eine Öffentlichkeit, die sonst eigentlich kein anderer Handwerker kriegt. Also ich meine, positiv und negativ natürlich auch. Aber wenn man gut kocht, wenn man ein gutes Produkt schafft, dann hat man gute Presse.
Also wir haben natürlich im politischen Bereich Probleme. Also es wurde heftig in München diskutiert, als das Tantris, das ist eben so einer der beginnenden Tempel, Witzigmann und so weiter, als das, wie alt, 30, 40 Jahre, ob der Münchner Bürgermeister zu diesem Jubiläumessen hingehen kann. Ob das ein SPD-Bürgermeister machen kann oder ob der und das wäre in Frankreich, gut, immer Frankreich loben, aber manchmal muss man es halt.
Also ob er sich nicht ins elitäre Abseits stellt damit sozusagen,
genau,
ne, das meinen Sie.
Genau, aber ich meine, stellt man sich ins elitäre Abseits, wenn man für einen Formel-1-Piloten schwärmt oder sowas? Das Auto kauft man sich auch nicht, ne? Aber wird verfolgt mit Interesse. Und das ist halt bei uns doch sehr.
Das hat was mit Verschwendung und mit Großartigkeit und was weiß ich was zu tun. Aber Essen ist doch verdammt nochmal ein Grund. Eins der wichtigsten Dinge im Leben. Deshalb heißt das ja auch Lebensmittel. Und sobald es in hohe Sphären geht und teuer wird, ziehen die alle, Entschuldigung, in Schwanz ein.
Aber da haben wir natürlich partiell sowohl preußisch-adlige wie manchmal auch schwäbische Traditionen, die also das einfach so ein bisschen als undeutsch bezeichnen. Ja, Luther hat gesagt, ich lobe mir eine reine gemeine Hausspeis. Sowas mag ich, eine reine gemeine Hausspeis. Finde ich auch toll. Nur die Leute haben ja das Reine dann meistens vergessen und nur noch gemeine Hausspeis draußen gemacht.
Genau.
Also ich frage auch deswegen, ist Deutschland kulinarisches Dunkelland? Darüber hat sich die FAZ vor einiger Zeit echauffiert. Zitat, die Deutschen leben im Schlaraffenland und den meisten von ihnen ist es egal. Dann essen sie doch lieber Fertigprodukte. Herr Keller, Sie haben es ja vorhin auch schon beklagt. Pro Kopf sind das übrigens 90 Fertigpizzen pro Jahr. Also wir haben auf der einen Seite eine erfolgreiche Spitzenküche, auf der anderen Seite so diese Geiz-ist-geil-Mentalität. Die kulinarische Schere, geht die generell auseinander in Deutschland?
Sehr weit auseinander, ja.
Wir hatten halt umgekehrt die Situation, das hat ja auch Siebeck damals beklagt, dass es deutsche Leitkultur war, sozusagen gemeinsam schlecht zu essen, egal ob du reich oder arm bist.
Ja,
und das ist vorbei. Also es gibt natürlich auch in Deutschland eine Klasse von Leuten, die vielleicht auch sehr stark umweltbewusst, biologisch, ökologisch, die sich durchaus für gutes Essen interessieren und auch immer mehr für deutsche Sachen. Wir hatten lange die Sache, dass die Leute, die sich für gutes Essen interessiert haben, zum Barolo-Italiener gegangen sind oder zu den wenigen Franzosen. Jetzt kommt dieser Slowfood-Genussführer, der ja die Osteria d'Italia-Führer, also beide Führer sind wahnsinnige Erfolgsführer. Auch der österreichische Slowfood-Führer ist Nummer 1 im Verkauf in Österreich, der italienische in Italien. Der deutsche nicht in Deutschland, aber er ist irgendwo Nummer 3 oder so etwas.
Ja.
Und da geht es eben um traditionelle Regionalkost, wo man sie richtig gut hausgemacht kriegt. Und es geht auch ein bisschen ums Interieur. Etwas, was mir auch aufgefallen ist in der deutschen Spitzengastronomie, hat man auch häufig von ausländischen Köchen gehört, dass sie gesagt haben, naja, wunderbares Essen, aber woher weiß ich, dass ich dieses Essen in Deutschland zu mir nehme und nicht irgendwo anders? Und vor allen Dingen von den Innenräumen. Also wir haben auch in Deutschland eine Tradition, wie die Franzosen ihr Bistro, haben wir die Tradition des Gasthauses und des Wirtshauses. Und es gibt in der deutschen Spitzengastronomie kaum Räume, die einfach architektonisch sozusagen dieses deutsche Design, sage ich ja mal, auch zumindest zitierend wiedergeben. Ja, also da ist eine gewisse Leerstelle durchaus da.
Die ist ja auch erstmal fast nicht mehr vorhanden auf dem Land, muss man leider dazu sagen. Ja. Wie viele Gasthöfe, Gasthäuser gibt es noch? Da gibt es ein Schlaraffenland, das ist Bayern, da gibt es noch sehr viele.
Und Baden-Württemberg, ne?
Ja, natürlich.
Und so, ja.
Aber und im Badischen gibt's die auch, aber da gibt's ein paar Länder, wo da nichts mehr ist. Ne? Und bei mir oben im Taunus, im Rheingau-Taunus, meine nächste Kneipe, da muss ich 11 Kilometer fahren.
Ja, aber genau das ist natürlich die Chance. Also ich hatte gestern ein Interview in Berlin, mal Heinecke-Halle und so, herrlich, diese Esshalle. Nur da gibt's einen einzigen deutschen Stand. Es gibt wunderbares Ethnofood aus der ganzen Welt. Toll, würde ihn am liebsten eine Woche da mich durchessen. Nur das deutsche Ethnofood sozusagen, das ist dann auf einen Currywurststand reduziert. Und das ist aber die Chance natürlich auch der deutschen Küche, dass sie auf einmal selten und rar ist. Und es kommt eine junge Generation ran, die das alles nicht mehr kennt und auf einmal das diese alten deutschen Rezepte als cool empfindet.
So, aber jetzt kommen wir ein bisschen von meiner Frage eigentlich weg. Stichwort kulinarische Schere. Ja. Das war die Frage. Und Frau Frühsamer, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, 99 Euro für ein Menü, wenn ich da als 4-5-köpfige Familie zu Ihnen komme, dann lasse ich da einen halben Urlaub. Das muss man sich natürlich sehr genau überlegen. Die Frage ist, wer kommt zu Ihnen, wer kann sich Spitzenküche in Deutschland leisten?
Und wie viel lassen sie liegen für das Öl? Sie kaufen ein besseres Öl fürs Auto wie zu Hause zum Essen.
Ne? Also eine Sache,
da kommt das Problem her.
Ja. Nein, aber ich meine, also wir leben von unseren Stammgästen. Wir haben natürlich auch andere Gäste. Und wie gesagt, seit dem Stern haben wir auch mehr internationale Gäste. Und ich denke, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für unser Wasser muss man nichts bezahlen. Das ist im offenen Ausschank. Mit dem Wasser, das hat mich schon so oft geärgert, dass es irgendwo so teuer ist. Und ich finde, das muss den Gästen gut gehen. Und dazu gehört viel Wasser trinken.
Aber viele Restaurants leben doch von den Getränken. Vom Essen können sie gar nicht leben. Das ist doch das
zweite
Problem. Ja,
das stimmt. Aber das ist Wirtshausküche. Und ich meine, das sind dann Buletten mit Kartoffelpüree. Ich meine, das ist natürlich coole Bistro-Küche. Die ja auch schmeckt und die man auch haben will. Aber das ist ja nicht ein Sternerestaurant.
Ja, ich finde es ja auch verkehrt, von den Gastronomen für die Weine und für die Getränke und das Wasser wahnsinnig viel zu verlangen zu müssen, weil sie mit der Kalkulation vom Essen nicht rumkommen. Mhm. Weil wir die Preise nicht kriegen, die wir eigentlich bräuchten.
Ja.
Ne? Und wir kennen das doch in der Toskana oder wenn wir in Italien irgendwo sind, kriegen die tollsten Weine, für die wir hier 80, 90 Euro bezahlen im Restaurant, die kriegst du dort für 32 oder 36.
Ne? Ja,
und
das
stimmt warum?
Schon.
Weil die eine einfachere Küche machen und weil die nicht so viel Firlefanz machen, die haben keine so großen Karten und dann stimmt es wieder. Und dort ist es normal, dass die Weinpreise nicht so hoch sind. Mhm. Und selbst meine Oma hat ja schon gesagt, wenn der Wein zu teuer ist, saufen sie nichts. Und wenn sie nichts saufen, sind sie auch nicht zufrieden am Schluss. Der Alkohol gehört zu unserer Küche. Und wenn der zu teuer ist, dann trinken sie nichts. Dann meckern sie auch noch. Dann wissen sie auch noch, wie es am nächsten Tag. Und dann wissen sie noch am nächsten Tag, wie es war.
So, welche Zukunft hat die deutsche Sterneküche? Auch die Frage, welche Zukunft hat der Beruf des Spitzenkochs bzw. der Spitzenköchin? Lassen Sie uns darüber noch zum Schluss reden. Ich finde, Frau Frühsamer, Sterneköchinnen, die gibt es ja doch immer noch sehr wenig in Deutschland. Ich glaube, nur eine einzige hält derzeit 2 Sterne. Das ist
Du Steiner
im badischen Sulzburg. Ist Spitzenküche immer noch Männersache?
Naja, ich sag mal so, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es gibt mehr Frauen, als man denkt, die in der zweiten Reihe stehen, weil die, glaube ich, nicht so ehrgeizig sind oder nicht den Mumm haben oder nicht den Partner haben, den ich habe, der mich immer nach vorne geschoben hat. Ja, und ich glaube, es gibt wirklich einfach viel mehr gut kochende Frauen, als man denkt.
Davon bin ich auch überzeugt.
Spannend ist, dass
oft wurden sie auch in den Hintergrund gedrängt. Ich kenne noch einige Beispiele, wo sich der Mann vorne dran gestellt hat. Zum Beispiel mein Vater.
Aber ich meine, es werden ja immer mehr gerade und das finde ich super und ich unterstütze alle, die irgendwie zu uns kommen, arbeiten oder wie auch immer.
Also ich behaupte einfach mal, dass es so bestimmte Schmuddelsituationen gibt, wahrscheinlich nicht in der Spitze, aber doch in manchen Küchen, also wenn man es liest, wie früher die Küchen der Pariser Spitzenlokale waren, Männer halten sowas aus und Frauen sind nicht unbedingt scharf.
Ja, aber es hat sich doch alles Situationen verändert.
Und ich wollte, das wollte ich sagen. Ich verbinde diese Hoffnung jetzt, diese Open Kitchen, wo man manchmal wirklich das Gefühl hat, das ist einfach ein schöner Arbeitsplatz.
Ja.
Mobben wird auch schwierig, wenn du da in einer offenen Küche stehst und alle zuschauen können. Also da sind, glaube ich, auch Bedingungen, vielleicht auch durch die Technisierung der Kochwelt und so, die es auch für Frauen, die vielleicht nicht unbedingt dieses grobe Milieu, das manchmal in der Küche ist, schätzen, es ist besser machen und da auch bessere Möglichkeiten
ergeben. Ja. Auch die Einstellung, wenn ich dran denke, wie meine Franzosen, wo ich gearbeitet habe, das war undenkbar. Dabei haben die Kerle alle, einer davon hat bei der Mère Brassier gelernt, das haben die aber immer verschwiegen. Also die haben ihre Chefs genannt, aber nicht ihre Chefinnen. Das hat was mit diesem Macho-Gedöns zu tun und das ist ja heute alles vorbei, Gott sei Dank. Ich glaube, dass die Frauen manchmal wirklich nicht so ehrgeizig sind wie die Männer und nicht so scharf drauf sind, jetzt Karriere in der Küche zu machen, dass es daran liegt. Die können die Wertungen etwas unemotionaler besser einschätzen und steuern.
Dazu kommt ja vielleicht noch was anderes. Also ich lese von einem neuen Selbstbewusstsein bei den jungen Köchinnen und Köchen. Die wollen nicht mehr 24 Stunden täglich hinterm Herd stehen. Die achten auf Work-Life-Balance, wollen Familie, Beruf vereinbaren. Ja, wie sehen Sie da die Entwicklung in der Spitzenküche? Wohin geht da die Reise? Was meinen Sie? Welche Zukunft hat die deutsche Spitzengastronomie?
Ich denke, die Spitzengastronomie muss breiter werden. Die muss offener werden. Die muss gucken, dass man für nicht zu viel Kohle, weil die kriegen wir leider nicht, anständig kochen und dass wir ganz geradlinig sind. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Adlerwirtschaft in der Küche stehe. Wenn ich sehe, was die Leute alle nicht wollen, nicht können, nicht dürfen und was weiß ich was. Das geht mir so oft. Wir müssen uns spezialisieren. Und Entschuldigung, wenn die eine Küche brauchen aus dem Sanatorium, dann sollen sie da hingehen. Wir können nicht mehr alles den Recht machen. Je mehr wir allen recht machen, umso höher wird der Aufwand. Ja. Natürlich kann man ein, zwei Gerichte machen, wo man dann halt die Vegetarier mit noch verköstigt. Aber ich hatte jetzt vor ein paar Tagen jemand, der war Vegetarier. Da habe ich gesagt, ja, aber da sind sie bei mir auf dem Falkenhof schon ziemlich verkehrt. Ne? Dann hat sie gesagt, ja, sie wäre ja schon anspruchslos und sie wird sich da anpassen und so. Und da habe ich gesagt, gut, ich mache ein Menü für sie, wo dann einfach das Fleisch fehlt. Dann kam hinterher ein Brief, sie hätte nur Beilagen bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich dran bin in Zukunft. Nö, bleiben Sie lieber zu Hause. Dass man dann natürlich auch den Mann verliert, ne, weil der dann alleine vielleicht nicht kommen darf oder soll oder was weiß ich was, das ist mir schon klar. Aber wir müssen auch wirklich Kante zeigen, denn wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen, müssen wir ein klares Konzept haben, müssen sagen, das und das gibt es bei uns und das ist möglich. Und alles andere machen wir gerne, aber dann kostet es auch mehr Geld. Und dieser Mut fehlt in der Gastronomie sehr, sehr oft.
Also ich finde diese Work-Life-Balance schon auch sehr positiv, vor allen Dingen, wenn man jetzt, ich bin ja auch Historiker, also in die Geschichte zurückgeht. Es gibt ja auch diesen Typ des Gott sei Dank eher aussterbenden Kochs, der sozusagen von seinem Beruf gezeichnet ist, ja. Der überdick ist, der bleich in der Küche steht, ja. Und der moderne Koch ist ja auch ein Koch, der sich zeigt. Frau Frühsamer, Sie diskutieren mit uns mit. Vor 30 Jahren hätte man das wahrscheinlich im Radio gar nicht gemacht oder so. Und das heißt, der moderne Koch, der muss eigentlich auch telegen sein, der muss gut aussehen, der muss eigentlich auch schon selber durch sein Auftreten signalisieren, meine Küche ist gesund, ich jogge oder irgendwie sowas. Ja. Und das geht auch nur.
Na, ich finde,
wenn man sich nicht völlig aufreibt. Ja.
Der moderne Koch muss ja auch irgendwie ein bisschen sportlich sein, weil sonst schafft er den Job ja nicht. Das ist einfach so. Also es ist schon auch irgendwie, dass man ein bisschen Ausdauer braucht und so weiter. Aber egal, was man macht, wenn man gut sein will oder werden will, dann ist es anstrengender. Natürlich. Ja. Man kriegt ja auch was dafür. Also glückliche Gäste, was gibt es Schöneres, als glückliche Gäste zu haben?
Und auf die konzentrieren wir uns dann.
Ja, und ich meine, und jetzt auch von wegen vegetarisch oder nicht vegetarisch, bei uns gibt es immer einen vegetarischen Teller im Menü. Ja. Weil ich finde es eigentlich auch, dass in Deutschland ja viel zu viel Fleisch gegessen wird. Und dann kann man ja was dafür tun, dass man auch mal einen vegetarischen Teller isst.
Und aber doch nicht bei mir, wenn es bei mir das beste Fleisch gibt.
SWR 2 Forum. Ist die deutsche Spitzenküche in der Krise, haben wir gefragt heute in der Sendung. Ist sie es nicht? Jetzt hat jeder noch die Möglichkeit, einen kurzen Satz zu sagen als Antwort. Wer will beginnen? Herr Peter.
Sie hat eine Menge Konkurrenz bekommen, die sie früher nicht hatte, aber dadurch, dass sie auch beginnt, sich mit um die einfachere Küche zu kümmern, hat sie eine Zukunft.
Die Spitzenküche, ich finde, sie erweitert gerade ihr Spektrum und das finde ich super und die hat auf jeden Fall eine Zukunft.
Sie ist nicht in der Krise, sie ist nur übertrieben, wenn sie übertrieben und so anspruchsvoll ist. Und da passiert ja sehr viel mit jungen Leuten. Ich denke nur, dass halt je mehr diskutiert wird, umso besser steht es auch um sie, weil wir dann in die Breite kommen und wirklich an Menschen kommen, die darüber nachdenken, auch anständig zu essen und gut zu essen.
Ist die deutsche Spitzenküche in der Krise? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Sonja Frühsamer, Sterneköchin in Berlin, Peter Peter, Autor und Gastrokritiker in München und Franz Keller, Sternekoch und Bauernhofbesitzer in Südhessen. Herzlichen Dank in die Runde und danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.